Marc Sinan ist jetzt unser Gast auf RBB Kultur, er ist Gitarrist und Komponist und er weiß es noch nicht, aber ich freue mich besonders, denn ich wollte ihn schon lange mal treffen, denn er verbindet in seiner Musik, in seinen Projekten eigentlich die ganze Welt, das was war, das was ist, das was sein wird und sein neues Projekt heißt Gleißendes Licht. Herzlich willkommen, Marc Sinan. Ja,
herzlichen Dank für die Einladung.
Ui, jetzt.
Herzlichen Dank für die Einladung, ja.
Gleißendes Licht, das neue Projekt, das ist anlässlich von 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland entstanden und jetzt umreiße ich es kurz und hoffe, dass die Fülle jetzt nicht vorbeirauscht. Marc, du ergänzt dann bitte. Also in Gleißendes Licht heißt das Projekt, da ist ein Brief einer Überlebenden des Holocaust, der wird live in Tel Aviv rezitiert. Gleichzeitig singt ein Kinderchor vor den Toren Buchenwalds und auf dem Berliner Bebelplatz spielt ein Pianist und aus Jena werden auch Musiker zugeschaltet.
Richtig.
Und wo sieht man das dann alles?
Ja, also ich nenne das Stück ein polytopisches Oratorium, weil die Vielortigkeit und die Utopie da zusammenfinden sollen. Das ist mein Wunsch zumindest. Live zu hören, alles zusammen live zu hören, wird sein in der Philharmonie in Jena im Volkshaus. Ein wunderbarer Jugendstilsaal und hier auf Deutschlandfunk Kultur, nicht hier, sondern im Radio auf Deutschlandfunk Kultur als sozusagen Pendant, als den zweiten Ort, an dem man alles gemeinsam hören kann. Man kann aber auch das Konzert hier in Berlin am Bebelplatz besuchen. Michael Wendeberg wird spielen, der wird noch Mozart und Musik von Berg und Musik von Schumann spielen drumherum. In der Mitte ist dann eben das Klaviersolo, das zugeschaltet ist nach Jena.
Was ist das für ein monumentales Projekt? Warum an so vielen Orten gleichzeitig?
Ja, ist es wirklich monumental? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Dinge erscheinen uns immer monumental, wenn sie die gewöhnlichen Orte sozusagen verlassen oder den Horizont erweitern. Ich finde, dass diese digitale Verbindung oder die Verbindung von Musikern über weite Räume, die gemeinsam musizieren, sehr gut symbolisieren, dass wir als Menschen immer verbunden sind miteinander, eben als Mitmenschen, aber eben auch als Täter und Opfer. Und ich empfand das als eine sehr gute Möglichkeit, das sicht- und hörbar zu machen. Und das sind alles Orte natürlich, die auf tragische Weise mit der Shoah zusammenhängen. Um die geht es. Das ist das Thema. Das war sozusagen der Auftrag, ein Stück zu schreiben im Gedenken an die Shoah. Und Tel Aviv ist der Ort, an dem Batsheva Dagan in der Palestine Post 1945 einen glühenden Rachebrief veröffentlichte.
Sagen wir kurz, wer Batsheva Dagan ist.
Ja.
Sie ist
Batsheva Dagan ist eine heute 95-jährige Frau, die als Autorin und Psychotherapeutin, Psychologin hervorgetreten ist in ihrem Leben, die Auschwitz überlebt hat als junge Frau.
Und, ihre Eltern sind ermordet worden.
Ja, und die dann eben 1945 einen unglaublich wütenden, glühenden Rachebrief formuliert hat, der sich an ihre Peinigerin wendet, die vor Gericht stand zu dem Zeitpunkt. Und indem sie eigentlich fordert, dass ihren Peinigern all das widerfahren soll, was ihr selber widerfahren ist und was ihren Mitopfern widerfahren ist. Und das ist eigentlich dieser Impuls, von dem ich ausgehen möchte. Also diese unzivilen Gefühle, die dazugehören, wenn man Opfer ist und die wir nicht einfach wegdrängen können, von denen wir nicht behaupten würden, die seien nicht existent.
Rache wird selten im Kontext der Shoah thematisiert.
Ja, das Bedürfnis nach Rache, das sozusagen nicht gestillt werden kann, weil wir ja Gott sei Dank in einer zivilen Gesellschaft leben, aber nichtsdestotrotz ist das eben da. Und das verbinde ich im Libretto, beziehungsweise das Libretto hat Holger Kuhler gefasst, mein Dramaturg, mit dem ich seit vielen Jahren sehr eng zusammenarbeite. Und es verbindet sich dieser Rachetext von Batsheva Dagan dann mit einem Psalm aus der Bibel, dem berühmten oder berühmt-berüchtigten Psalm 58, ein Rachepsalm, in dem eigentlich mit anderen Worten das wiedergegeben wird, was Batsheva Dagan dann eben 2500 Jahre später auch getan hat. Und diesen Impuls greifen wir auf. Also es ist ein glühendes Stück.
Warum stellen Sie die beiden, also den Brief und diesen Psalm, warum stellst du den gegenüber?
Naja, also ich glaube einfach, dass es interessant ist zu sehen, dass dieser zutiefst menschliche Impuls einer ist, der eben tief in unserem Menschsein verankert ist. Und deshalb ist dieses weit Zurückgehen in der Zeit irgendwie wichtig, um zu zeigen, dass das nichts Gegenwärtiges ist, sondern ein sehr altes, sehr mächtiges Gefühl. Ich finde diesen Impuls unglaublich wichtig, weil die Wut ja die enge Gefährtin oder die engste Gefährtin der Trauer ist. Das ist zumindest mein Empfinden. Und so, deshalb fand ich das sehr wichtig, das zu thematisieren. Das ist also auch ein sehr wütendes, trauerndes Stück, ne? Und natürlich versuche ich am Schluss des Stückes, versuchen wir eine Auflösung zu finden.
Heißt es auch deswegen gleißendes Licht, ein Licht, das es überstrahlt, das vielleicht das Licht am Ende des Lebens ist?
Ich glaube, also mir gefällt das so, dass es eine so mannigfaltige Metapher sein kann. Und natürlich ist das gleißende Licht, das aus dem Jenseits kommt, ein Begriff, den wir alle über die kulturellen Grenzen hinaus teilen können. Eigentlich kommt er aus dem Arabischen für mich, aus dem Begriff Nur, das heilige Licht, das gleißende Licht. Das ist der Grund, warum ich es aufgegriffen habe.
Wie bist du auf Batsheva Dagan gekommen? Hast du sie getroffen?
Ich habe sie tatsächlich noch nicht treffen können. Das ist jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass Corona uns in unseren Reisen beschränkt hat. Aber die Sprecherin Hada Diemand, die ihre Texte in Tel Aviv lesen wird, die hat sie persönlich getroffen. Ja, und die hat eine sehr berührende, sehr schöne Begegnung.
Auf RBB Kultur spreche ich mit dem Gitarristen und Komponisten Marc Sinan. Marc, deine Großmutter, also die Mutter deiner Mutter, nehme ich an, ist nur knapp dem Völkermord an den Armeniern entkommen. Ihre Eltern sind ermordet worden. Wie hat sich diese Erfahrung durch die Generationen an dich weitergegeben?
Ja, also die Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Ihre Eltern sind tatsächlich nicht ermordet worden, sondern haben sie auf der Flucht zurückgelassen oder verloren. Und diese Familie hat nie wieder zusammengefunden. Also es ist zwar ein vollständiger Verlust gewesen, aber nicht durch Mord. Also ich möchte das nur ja. zur Einordnung sagen. Das ist natürlich der Grund, warum ich mich mit dieser Frage rund um die Shoah und die Täterschaft und Opferschaft so stark beschäftige, schon so lange. Auch natürlich, weil ich ja in gewisser Weise die Täterseite auch in mir trage, weil ich ja Nachkomme auch von Deutschen bin und meines türkischen Großvaters. Also ich stehe mit meiner ganzen Existenz sozusagen zwischen den Stühlen und empfinde es auch als eine Aufgabe, die sich mir im Leben gestellt hat, das zu thematisieren. Mich interessiert das sehr. Ne? Und die Frage auch danach, was gibt's da für eine Auflösung? Also wenn wir jetzt am Anfang dieses Stück hören, Ordu, das ist ja der Geburtsort meiner armenischen Großmutter ist, dann siehst du ja, wie lange ich mich schon musikalisch mit dem Topos beschäftige.
Mhm. Ne? Gab es denn einen bestimmten Moment, wo dir klar geworden ist, so ich gehe das jetzt an, das ist mein Lebensthema, meine Aufgabe als Musiker, als Mensch?
Ich finde, Lebensthema ist ein sehr großer Begriff, aber trifft wohl zu, weil es doch so ist, dass ich mich in allen Stoffen, die ich aufgreife, immer wieder auf diese Frage nach Opferschaft und Täterschaft. Also ich finde das, dieses Thema, ne, und auch diese Unmöglichkeit der Auflösung, dieser Begriff. Ich hatte gerade vorhin Besuch eines Freundes, den ich seit langer Zeit nicht gesehen habe, und wir kamen beide darauf, wie schwierig eben diese Frage nach Schuld, nach Vergebung, nach dem Eingeständnis von eigener Schuld ist, dass es sozusagen so wahnsinnig schwer zu lösen ist. Es gibt keinen dritten Weg. Ne? Also im Grunde genommen, die einzigen Wege, die wir als Menschen kennen, sind die wir klar umreißen können, ist der Impuls der Rache, ist der Impuls von Reue und Vergebung. Aber was tun, wenn sich der Täter der Verantwortung nicht stellt? Na, wie entflechten sich diese, wie lassen sich diese schwierigen, schwerwiegenden Fragestellungen entflechten? Und ist das überhaupt möglich und müssen wir das, wie können wir damit umgehen mit unserem Sein? Das interessiert mich sehr.
Man könnte vielleicht auch dazu wissen, dass Marc Sinan eine ganz klassische und auch hochkarätige Musikerausbildung genossen hat, am Mozarteum in Salzburg zum Beispiel, am New England Conservatory of Music. Und du gibst auch Konzerte, wir haben auch vorhin was gehört, du schreibst Musik, aber es sieht doch ein bisschen so aus, als hättest du dich gegen dieses klassische Konzertsaal-Hopping entschieden.
Ich glaube, das klassische Konzertsaal-Hopping hat sich gegen mich entschieden.
So.
Nein, aber es ist, ich tue schon sehr genau das, was ich immer tun wollte. Ne? Ich reise genug, ich spiele die Musik, die ich machen möchte, ich spiele in den Kontexten, in denen ich, sie zeigen möchte, und mich interessiert die zeitgenössische Musik in einem Kontext, wo sie gesellschaftliche Relevanz hat. Also ich möchte eigentlich auf gar keinen Fall meine Kunst kompromittieren, aber ich möchte auch nicht, dass die in einem Raum stattfindet, der quasi im Elfenbeinturm ist, weil ich glaube, dass unser Beitrag viel zu wichtig ist. Also ich glaube, dass unser Impuls für die Gesellschaft viel zu relevant sein kann und dass wir den nutzen sollten.
Den der
Künstler und Künstlerinnen, die ja mit dem, was wir tun, immer etwas tun. Also ich empfinde meine Arbeit als eine, die jenseits von Unterhaltung stattfindet. Und ich beschäftige mich als Mensch sehr viel mit gesellschaftsrelevanten Themen, und die möchte ich auch gerne in meiner künstlerischen Arbeit teilen. Und für mich ist das Moment der Narration im Musiktheater immer schon sehr wichtig gewesen, und das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren immer weiter verengt, dass ich auch genau das tue, also dass ich narrative Stoffe teile, dass ich in transkulturellen Kontexten vorkomme, dass ich aber auch da auf gar keinen Fall festlegbar bin. Das gefällt mir auch ganz gut. Dieses zwischen den Stühlen stehen ist eine gute Sache für mich.
Raus aus dem Konzertsaal, rein ins Leben, auch gleißendes Licht ist an verschiedenen Orten zu sehen.
Ja.
Am 29. September, da wird Gleißendes Licht in Berlin und gleichzeitig in Tel Aviv und an der Gedenkstätte Buchenwald und in Jena uraufgeführt. Und am Berliner Bebeplatz, wir haben darüber gesprochen, da auch. Um wie viel Uhr geht es da los?
Da spielt um 20 Uhr Michael Wendeberg. Ne, spielt ein wirklich großartiges, hochvirtuoses, sehr, sehr beeindruckendes Programm mit Musik von Mozart, Musik von Berg, meinem Stück Gleißendem Licht und eben Musik von Schumann. Das wird also eine Gelegenheit, ihn da zu hören in diesem tollen Setting.
Kann man einfach hingehen?
Man kann einfach hingehen. Ja, es ist Eintritt ist kostenfrei, und ich glaube, es gelten gewisse Abstandsregelungen, 2G oder sowas in der, ich weiß es aber nicht genau. Ich weiß nur, dass das auf der Website und diese Veranstaltungen rund um den Bebeplatz einsehbar ist. Und es ist, ja, wir hoffen, dass viele Menschen kommen und zuhören.
Marc Sinan war unser Gast auf RBB Kultur, und wie gesagt, am 29.09. hat sein Projekt Gleißendes Licht Premiere. Danke für deinen Besuch, Marc.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.